Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Eva-Maria Redelmann und Cordula Winterholler zum Thema Palliative Logopädie in der Pädiatrie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr bei Klinisch Relevant aus der Perspektive der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler, ich bin Linguistin und Logopädin. Heute habe ich Eva-Maria Redelmann zu Gast. Unser Thema palliative Logopädie in der Pädiatrie. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Hallo Cordula, herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, es ist unser beider Herzensthemen, also die palliative Logopädie auf alle Fälle. Ich bin nicht in der Pädiatrie tätig. Du warst in der Pädiatrie tätig. Aber bevor wir fachlich einsteigen, wer bist du?
Ja, also ich bin Logopädin seit 2011 und habe dann zunächst nach der Ausbildung erstmal in der neurologischen Frühreha gearbeitet, ohne eine konkrete Spezialisierung schon zu haben, was ja auch durchaus typisch ist, nach der Ausbildung erstmal in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern, habe dann aber doch ziemlich rasch viele Patientinnen betreut, die im Wachkoma waren. Und ja, das war dann relativ schnell schon mein Berufsalltag, also schwer kranke, beeinträchtigte Menschen zu begleiten. 2015 habe ich dann angefangen zu studieren in Bremen, habe dort den Bachelor in Logo- und Physiotherapie gemacht. Auch da war mein Schwerpunkt noch ein ganz anderer als jetzt. Da ging es um die Mehrsprachigkeit bei Kindern. Und erst mit dem Master ab 2018 in Hildesheim, das war ein interdisziplinärer Studiengang zwischen Ergologe und PhysiotherapeutInnen, da ist dann so die Spezialisierung in die palliative Logopädie eigentlich erst erfolgt. So würde ich das sagen, erstmal auch auf einem theoretischen Level. Und dann zeitlich, da gab es so eine Überschneidung zwischen Theorie und Praxis, kam dann auch die palliative Logopädie viel stärker in meinen beruflichen Alltag, sodass ich eigentlich so ab 2019 fast nur noch PatientInnen versorgt habe, die lebenslimitierende Erkrankungen hatten. Genau, und bis zu meiner Elternzeit habe ich dann unter anderem auch mit dem Kinderpalliativdienst in Bremen zusammengearbeitet und ja, bin jetzt gelandet in der Pflegewissenschaft. Dort habe ich eine Promotionsstelle angenommen, die, wenn alles gut läuft, auch dieses Jahr endet, also beziehungsweise die Promotion endet, wenn alles gut läuft, in diesem Jahr. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, den Bereich Palliative Care zu behalten, in Anführungsstrichen, und merke auch, dass ich neben dieser Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin eben auch mit meinen KollegInnen aus der Logopädie hier gerne zusammenarbeite.
Boah, ein Riesenspektrum, vielen Dank. Ich schließe jetzt gleich mal eine Frage an, damit wir uns nicht missverstehen und die Menschen da draußen nicht missverstehen. Was ist dann palliative Logopädie ausdrücklich nicht?
Ich verstehe palliative Logopädie ausdrücklich nicht als den Versuch, die Menschen, die ich versorge oder begleite, je nach Erkrankungsphase, in eine Richtung zu drängen, beziehungsweise das, was ich therapeutisch im Sinn habe, durchzusetzen. ich glaube, dass hier der Kooperationsaspekt auch von Seiten der Patientinnen, egal in welchem Alter, eine ganz große Bedeutung hat. Und das unterscheidet meiner Meinung nach auch palliative Therapie-Settings von anderen Settings. Also es ist Therapie, was kommt mir eigentlich entgegen und darauf reagiere ich. Ich reagiere eigentlich und ich agiere weniger. Genau, so würde ich es bezeichnen.
Und zum Verständnis, glaube ich, würde ich jetzt noch hinzufügen, dass wir uns ums Leben kümmern. Also du sagst ja, ne, du hast es ja schon ausgedrückt in dem, was uns entgegengebracht wird. Wir sprechen eben nicht in der palliativen Logopädie ausschließlich über die Terminal-Finalphase, das ist ein Teil, sondern wir schließen uns auch im pädiatrischen Kontext der WHO-Definition an, das heißt mit der Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung sind wir in diesem Kontext drin. Und ich glaube, das sind so die größten Missverständnisse, nämlich das, was du auch jetzt beschrieben hast, dieses, naja, wenn die kommen, dann wird da geübt, die wollen die Verbesserung, dass man uns da immer noch mit Schlaganfall oder ja mit dem Training, mit dem Üben der Verbesserung verbindet und das andere dann die andere Seite des Kontinuums, naja, in der Final- oder Terminalphase haben die ja eh nichts zu suchen. Wie sind deine Erfahrungen? Also, ja, du kannst jetzt draufschauen auf deine Arbeit in der Pädiatrie im Kontext der palliativen Logopädie. Warst du die Ansprechpartnerin sofort oder hat es so Schleifen gegeben? Also hat man dich als Mitagierende erkannt in deiner Profession?
Ja, tatsächlich war das im Bereich der palliativen Logopädie in der Pädiatrie so, nämlich dass der Kinderpalliativdienst gezielt nach LogopädInnen gesucht hat für die kleinen Patientinnen und irgendwann dann auch in der Praxis anrief, in der ich tätig war und dann an mich sozusagen weitergeleitet wurde, weil die Kolleginnen schon ja wussten, dass palliative Logopädie so mein Bereich war zu dem Zeitpunkt schon. So war der Weg. Und ab da hatte ich relativ schnell 3-4 kleine PatientInnen, genau, Mädchen und Jungs waren es, die ich auch zum Teil hochfrequent besucht habe. Mhm. Ja.
Welche Handlungsfelder waren da gefragt aus der Logopädie?
Kommunikation und Nahrungsaufnahme. Das waren die beiden großen Bereiche. Nahrungsaufnahme sogar noch ein bisschen mehr oder mehr im Fokus. Ja. Mhm,
Das heißt, dir ist der Weg wirklich eröffnet worden. Du bist in deiner Profession erkannt worden. Das ist etwas, was wir ja nicht ganz so häufig auch erleben.
Ja.
Dass da der Platz und der Raum gegeben wird, Essen und Trinken, Sprechen, das ist, glaube ich, immer so besetzt mit kann jeder irgendwie, ne?
Ja, und in diesem Fall, gerade was die Nahrungsaufnahme betraf oder den Kostaufbau, bei einer kleinen Patientin ging es eigentlich, also das war der Grund, warum ich dorthin kommen sollte. Die kleine Patientin sollte anfangen zu essen. Das erste Mal in ihrem Leben mit 2 Jahren. Und da war schon eindeutig, dass die betreuenden Ärztinnen und auch die Pflegefachkräfte, die dort vor Ort waren, gesagt haben, okay, da brauchen wir jetzt Anleitung, wir brauchen Unterstützung. Wir wissen gar nicht, womit fangen wir überhaupt an, worauf müssen wir achten, zumal auch noch ein Tracheostoma vorhanden war mit einer nicht geblockten Trachealkanüle. Und ja, da war schon eindeutig klar, ich komme dorthin als Expertin für den für den Kostaufbau. So habe ich das erlebt. Sehr, also die Zuständigkeit war ganz klar. Ja.
Ist dir das immer so gegangen oder hast du auch andere Kontexte erlebt?
Ich habe auch andere Kontexte mit in der palliativen Logopädie mit Erwachsenen erlebt. Da erinnere ich mich an einen Patienten, der laut Pflegefachkraft austherapiert war. Also die Meinung der Pflegefachkraft war, dieser Patient braucht keine Logopädie mehr, möchte ich jetzt mal in Anführungsstrichen dahinter setzen mit einem Fragezeichen. Und ich glaube, die ersten Besuche, da hat er sich ziemlich zusammengerissen, mir nicht da schon eigentlich klipp und klar seine Meinung dazu zu sagen, was ich da zu suchen habe. Und irgendwann sprudelte es auch aus ihm heraus. Und da hat er mich ziemlich angemacht, möchte ich mal salopp sagen, und hat mir auch vorgeworfen, dass ich jetzt nur da wäre, um Geld zu verdienen, und alles, was ich tue, hätte er sowieso schon gemacht. Und ja, solche Situationen gab es auch schon, ja.
Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Also das ist ja etwas, was uns, wenn wir jetzt ich wiederhole mich da nochmal mit diesem klassischen Fall der Schlaganfalltherapie, Stimmtherapie, da scheinen wir ja auch von außen sehr verortet zu sein. Das ist ganz klar, das sind die Fachfrauen, das sind die Fachmänner aus der Logopädie, die dafür zuständig sind. Was macht es so mit deiner professionellen Identität, mit deiner Rolle in der, wenn du drauf schaust auf palliative Logopädie in der Pädiatrie?
Also ich glaube, meine persönliche Haltung dazu, zu diversen Sichtweisen auf meine Profession, die ist eher, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, warum ich da bin und was ich für einen Auftrag bekomme, ob von Ärztinnen, von Angehörigen oder auch natürlich aus logopädischer Sicht. Und das ist meine Richtschnur sozusagen. Und ich gehe gerne in den Diskurs. Ich nehme auch gerne Kritik entgegen. Ob ich sie annehme, steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich tausche mich gerne über verschiedene Meinungen zu meiner Funktion auch aus. Aber ich bin eben auch davon überzeugt, was ich bewirken kann, wenn man mich nicht lässt. Und ich glaube, dass da ein Selbstbewusstsein für notwendig ist und auch eine Selbstsicherheit zu sagen, hier bin ich mit dem, was ich kann, und ich werde das jetzt meinen Patientinnen, egal in welchem Alter sie sind, entgegenbringen. Genau. Ob ich das wirklich als Spannungsfeld wahrnehme, kann ich an dieser Stelle gar nicht so sagen, weil ich, glaube ich, da immer sehr tough war in dem, wie ich auch aufgetreten bin. Auch in solchen durchaus schwierigen Situationen. Ich glaube, ich bin dieser Person dann so begegnet, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, aber das entscheiden ja nicht Sie, ob ich hier bin oder nicht. Und dafür, dann war das Thema für mich auch erledigt. Ja. Ich lasse mir da nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Formulierung dafür. Ja. Mhm. Ja.
Und diese Klarheit in den Handlungsfeldern. Ich habe auch so den Eindruck, diese palliative Logopädie, wir machen ja da nichts anderes. Wir machen ja nicht plötzlich irgendwie Voodoo oder keine Ahnung, was manchmal die Vorstellungen auch sind, sondern wir bleiben ja sehr konsequent in unseren Handlungsfeldern. Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken. Das ist nichts Neues, sondern die Herausforderung, Zielsetzung, das ist nochmal anders gesetzt, und das hast du ja auch so beschrieben. Was sind dann für dich die Herausforderungen, gerade in der palliativen Logopädie, in der Pädiatrie, dieses Thema, ein Kind, ein betroffenes Kind, die Eltern und du und medizinische Möglichkeiten? Also wie ging es dir damit? Wie ist deine Sichtweise damals, also kannst du es nochmal nachvollziehen, wie es dir damals ging, und vielleicht auch noch so den Bogen, wenn du heute drauf schaust?
Also rückblickend kann ich sagen, dass es für mich eine Herausforderung war im Vergleich mit der Therapie mit erwachsenen Patientinnen in palliativen Situationen, dass die begrenzten medizinischen Möglichkeiten für mich schwieriger waren zu akzeptieren als in der Therapie mit Erwachsenen. Das heißt, mein Mindset war auch in die Richtung, ja, aber vielleicht kann ja diesem Kind doch noch das und das Gutes widerfahren, sodass sich die Erkrankung vielleicht doch anders entwickelt, als sie sich entwickeln würde. Und tatsächlich war das auch bei einer kleinen Patientin so. Und sie ist heute, gilt heute nicht mehr als palliativ. Also tatsächlich habe ich das auch schon so erlebt. In anderen Fällen war es leider nicht so. Aber das ist rückblickend für mich, würde ich sagen, mit eine große Herausforderung gewesen, die Erkrankungen und ihren Verlauf zu akzeptieren, obwohl es Kinder waren. Also das würde ich rückblickend schon sagen, weil sie auch alle noch sehr klein waren, die Kinder, die ich begleitet habe, alle so zwischen 1 und 3 Jahren. Und da fiel es mir doch schwerer, eine schwere Diagnose zu akzeptieren, als bei älteren Menschen. Ja, der Umgang der Angehörigen mit diesen schwerwiegenden Erkrankungen war auch noch mal anders herausfordernd. Ich würde sagen, nicht grundsätzlich ein anderer, aber auch hier, und da möchte ich anschließen, was du eben noch mal gesagt hast, es geht auch den Angehörigen mehr um das Leben. Und darauf zu reagieren, obwohl ich ja auch als Logopädin auch die schlimmen Symptome immer mitdenken muss. Und das war manchmal nicht einfach zu balancieren. Das würde ich rückblickend sagen. Also es ist auch ein Balanceakt gewesen zwischen Hoffnung und Leben, aber auch natürlich immer diese Sorge, vor allem bei den Eltern, wann wird es schlechter? Oder wann müssen wir damit rechnen, dass der nächste Funktionsabbau kommt, wie zum Beispiel beim SMA Typ 1. Ich hatte ein Kind in der Versorgung mit SMA Typ 1 und es war schon eine schwierige Situation. Ja.
Was war das Schwierige?
Das Schwierige war hier vor allen Dingen, dass die Eltern die Diagnose schwer akzeptieren konnten, auch nicht wirklich realisieren wollten und sehr motiviert waren, dass das Kind Fortschritte macht, so würde ich sogar ausdrücken. Also es ging dort auch um Kostaufbau zum Beispiel und wir tasteten uns dann ganz vorsichtig heran mit ersten Schluckversuchen, die wunderbar klappten. Und in der nächsten Therapie, als ich dann dorthin kam, erzählte die Mutter mir, dass sie das 5-mal am Tag ausprobiert hätte. Und ich habe nur gedacht, oh, das ist zu viel. Das ist zu viel. Und das ist auch, natürlich hätte das, also das auch ein Risiko. Und verständlicherweise wollte die Mutter aber ja, dass das Kind Fortschritte macht. Und das zu kommunizieren, sie auf der einen Seite zu stoppen, aber ihr natürlich auch nicht zu vermitteln, dass sie alles falsch macht, weil sie war sowieso schon sehr belastet mit der Pflege des Kindes. Ja, das war schwierig. Und bei allen Versorgungen, die ich hatte in der damaligen Zeit, war das Leid der Kinder für mich eine große Herausforderung. Weil Kinder, anders als Erwachsene, ihre Symptome und die damit einhergehenden Einschränkungen, Schmerzen auch nicht verstecken, wie manche Erwachsene. Manchmal passiert das, dass Erwachsene ja auch nicht wirklich zeigen wollen, was die Erkrankung mit dem Körper macht oder mit der Seele macht. Aber bei Kindern ist das was anderes. Kinder zeigen das, wie es ihnen geht. Und das hat mich... Also das würde ich auch sagen, rückblickend, das war auch eine große Herausforderung. Ja.
Wie konntest du für dich mit diesen Herausforderungen dann auch gut umgehen? Das eine ist immer, dass wir fachlich nach Lösungen schauen, dass wir gucken, wie geht eben so ein Kostaufbau, wie können wir das Thema Risiko auch gut miteinander kommunizieren. Das ist ja so diese fachliche Ebene. Und wenn du dann nach Hause gegangen bist, wie ging es dir dann? Also ich nehme jetzt doch dieses Wort Selbstfürsorge in den Mund, obwohl ich immer überlege, es ist so ein Buzzword geworden, so ein Umbrella-Term, aber letztendlich geht es ja auch um Therapeutinnen-Gesundheit, dass wir auch für diesen palliativen Kontext auch verfügbar bleiben als Fachexpertin und dass du nicht den Rücken drehst und sagst, das halte ich nicht mehr, diesen Raum kann ich gar nicht mehr halten.
Ja.
Was hast du damals gemacht oder hast du was gemacht? Und wenn du heute drauf schaust, würdest du heute da auch nochmal anders Sorge tragen wollen oder nochmal anders drauf schauen? Guck doch nochmal danach.
Ich hatte zu 90% Hausbesuche. Und was ich rückblickend sagen würde, was gut war, wenn ich aus der Versorgung kam, war, dass ich mich in mein Auto setzen konnte und ein paar Minuten hatte, bis ich zum nächsten Patienten oder zur nächsten Patientin musste. Und ich glaube, dass diese Zeit, auch diese Stille und dieses für mich sein, das hat mir in dem Moment einmal geholfen, auch wieder zu mir zu kommen. Und dann ist erstmal der Berufsalltag weitergegangen. Aber das kann ich auch definitiv sagen, die Schicksale der kleinen Patientinnen haben mich mehr bewegt, also bewegt im Sinne von, ich habe sie mehr mit nach Hause genommen als die Therapien mit erwachsenen Patientinnen. Unter anderem deswegen, was ich eben geschildert habe, dass andere Gefühle auf mich eingeprasselt sind. Ich habe zum Beispiel auch geträumt, das erste Mal von PatientInnen. Das habe ich sonst noch nie gekommen. Und ich habe mich auch gefragt, was kann ich da auch für mich tun? Ich habe mehr darüber geredet. Also ich habe nicht nur mit KollegInnen über diese Therapien gesprochen. Ich habe auch mit Freunden, natürlich auch immer unter Wahrung des Datenschutzes natürlich, aber es hat mich nochmal in mehr Dimensionen beschäftigt. Ja, definitiv. Und ich hatte mehr das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ja, genau.
Wenn du heute drauf schaust, würdest du sagen, da hätte ich noch mal was anderes gebraucht oder das war gut so?
Ich glaube, dass so, wie ich es gelöst habe, für mich in Ordnung war. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass es andere Angebote für mich gegeben hätte. Also zum Beispiel praxisintern. Das hat aber damals die Praxisstruktur, in der ich war, so nicht wirklich hergegeben. Und ich habe ja mit KollegInnen darüber gesprochen und es waren auch sehr gute Gespräche, aber es war jetzt zum Beispiel keine strukturierte, moderierte, geführte Supervision oder so. Das gab es dazu nicht. Und ich glaube aber, dass so etwas vorhanden sein sollte, wenn man in der palliativen Logopädie tätig ist, egal ob ich mit Erwachsenen oder mit Kindern arbeite.
Wie war denn der interdisziplinäre Austausch? Also konntet ihr, da waren ja mit Sicherheit auch noch die Physiotherapie mit dabei, natürlich die Palliativpädiatrie, nehme ich jetzt mal an, ne? Pflege wahrscheinlich auch. Gab es da Raum für einen Austausch, ein Miteinander?
Ja, den gab es. Also telefonisch waren alle anderen Professionen für mich sehr gut ansprechbar. Also sowohl die Pflege als auch das SAPV-Team, was dort kam. Gemeinsame Termine waren dann erfolgreich, wenn ich mich den Terminplan angepasst habe. Diese Möglichkeit hatte ich aber glücklicherweise, so dass ich auch bei 2, 3 gemeinsamen Terminen mit dem SAPV-Team zum Beispiel dabei war. Und jedes Mal habe ich den Kontakt wirklich als sehr wertschätzend und auch für mich informativ erlebt, weil ich nochmal ganz viele Informationen bekommen habe, die ich vorher nicht hatte. Weil zum Beispiel die Informationsvermittlung durch die Eltern dann doch auch ein bisschen lückenhaft waren, ist ja auch völlig normal, ich gewisse medizinische Akten dann eben auch nicht gelesen habe. Und das war wirklich sehr, sehr bereichernd. Ja, ja. Hab das als sehr positiv erlebt mit allen Berufsgruppen. Ich glaube, nur die Physiotherapeutin, das passte leider nie, dass wir irgendwie gemeinsam uns trafen. Aber SAPV-Team, Ärztinnen und die Pflegefachkräfte, die in den meisten Fällen bei den Kindern auch vor Ort waren, das war immer ein sehr, sehr guter Kontakt. Wobei die Hauptpflege auch durch die Eltern viel übernommen wurden, was ich immer sehr beeindruckend fand. Ja.
Dieses Thema im ambulanten Kontext zu sein und dann in ein System mit dazu zu kommen, verhindert ja manchmal auch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, auch dieses intensive Miteinander. Dann, das sind ja auch immer Grenzsituationen, die du ja auch letztendlich mit nach Hause genommen hast. Und eben nicht wie in der Klinik vielleicht, wo man sich dann gemeinsam hinsetzt und sagt, was ist denn der nächste Schritt, oder eine ethische Fallbesprechung macht zum Thema Risiko. Ja, wie weit können wir hier überhaupt miteinander gehen, dass wir das auch gut aushalten können und dem Kind wirklich einen Benefit damit auch ermöglichen. Ich denke, das ist auch immer noch ein großes strukturelles Manko. Zeit, Raum, also auch der örtliche Raum und auch das Thema der Vergütung.
Ja.
Also ich höre bei dir da auch sehr viel Eigeninitiative raus. Wenn du es nicht initiierst, dann passiert es nicht.
Ja, so könnte man das sagen. Ja. Ja, es war der einfachere Weg, ne, zu sagen, okay, dann kommt das SAPV-Team, ich richte das ein, dass ich dann auch da sein kann. Ja, aber das war auch der Strukturen in der Praxis zu verdanken, in der ich tätig war, dass ich da einfach freie Hand hatte und nach Zeit bezahlt wurde, was natürlich in diesem Fall auch, ja, ich hatte einfach gute Voraussetzungen, um so tätig sein zu können, wie es stimmig für mich war. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja.
Du hast ja vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, den wir, glaube ich, manchmal übergehen, wenn wir in der Praxis arbeiten. Also ich meine jetzt in der ambulanten Praxis und wir sind in der palliativen Logopädie unterwegs. Also mir geht es so, ich möchte manchmal meine Fälle im Team gar nicht erzählen, weil wenn ich einen Fall erzähle, dann erlebe ich ein absolutes Schweigen und ein Schockiertsein mit diesen Situationen. Und danach möchte niemand mehr einen Fall aus der Stimme, aus der Kindertherapie erzählen, weil die dann immer sagen, oh mein Gott, mit was hast du es zu tun? Ich merke, dann fange ich an zu verstummen, dass ich fast nichts mehr erzählen möchte. Ist dir das auch so? Also ich hatte so diesen Satz, dass du gesagt hast, eben in der Praxis, aber irgendwie da, du hast es ja dann doch noch mit ins Private genommen, weil dir noch was gefehlt hat. Ich wollte jetzt einfach nur, ich habe jetzt mal erzählt, wie es mir damit geht.
Ja.
Damit, und ob das auch so ein Erleben ist, wenn, jetzt sage ich mal, die Logopädie, die wir sonst, ne, dieses rehabilitative, kurative, entwicklungsbegleitende, das sind ja die anderen Aspekte. Und in der palliativen Logopädie haben wir immer ein bisschen rehabilitativ auch dabei. Ja, wir haben in der Pädiatrie das Entwicklungsbegleitende. Und das ist ja auch das, was weh tut, weil wir ja auch sehen, die Erkrankung wird diese Entwicklung irgendwann stoppen. Ja, und da scheint irgendein Teil noch mit dazu zu kommen, was andere eher zum Verstummen bringt.
Ich würde sagen, dass ich es damals mit KollegInnen nicht so wahrgenommen habe, weil viele meiner KollegInnen ebenfalls PatientInnen begleitet haben, die in palliativen Situationen waren. Die Besonderheit der Kinder hat da definitiv nochmal einen Unterschied gemacht, wenn ich darüber gesprochen habe. Da aber alle meine Kolleginnen in diesem Bereich tätig waren auch, würde ich sagen, die sind nicht verstummt, sondern haben versucht, eigentlich mehr mich zu supporten. Also da kam auch zum Beispiel, was kann ich irgendwas tun? Brauchst du was von mir? Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Aber ich kenne dieses Phänomen, was du schilderst, wenn ich zum Beispiel Leute kennenlerne und man redet über den Beruf. Und wenn ich sage, ich bin Logopädin, dann haben die Leute eine Vorstellung davon, dass ich Kinder therapiere den ganzen Tag, und weil sie einfach auch Unwissenheit.
Und lispeln.
Und lispeln, ne? Ja. Genau.
Und du spielst und, doch.
Mhm. Und dann sage ich aber, nee, also mit Kindern habe ich gar nichts zu tun mehr, sondern ich bin hauptsächlich im Bereich der Erwachsenen mit unheilbaren Erkrankungen und habe auch Kinder begleitet. Und dann kommt dieses Oha. Und dann merke ich, dass die Personen gar nicht mehr von ihrem Beruf wirklich erzählen wollen, weil die davon so ein bisschen, also sowohl überrascht sind, glaube ich, weil sie es nicht an die Logopädie ketten würden, diesen Bereich. Aber auch, und das habe ich auch schon oft gehört, ja, also könnte ich mir nie vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten. Ja.
Was ja auch dann interessant wiederum ist, also es zeigt ja sehr deutlich unsere Geschichte, woher wir auch kommen. Und dieses Thema palliativ ja doch immer noch besetzt ist mit Terminal- und Finalphase. Und wir ja viel schneller in der palliativen Logopädie sind, als wir es denken. Ja, oder als wir es wahrnehmen und vielleicht dann erst wahrnehmen, wenn wir merken, die Zielsetzung, die wir sonst haben im Rehabilitativen, nach einer Woche haben wir vielleicht zwei Wörter neu oder so, ja, dass das hier eben nicht funktioniert und dass wir hier nochmal einen ganz anderen Über- und Unterbau brauchen. Und da wäre ich jetzt schon so, dass wir nochmal den Aspekt, was denkst du, dass wir diesen Aspekt aufnehmen, was denkst du, braucht Fortbildung, Ausbildung nochmal zum Thema, also einmal palliative Logopädie, aber nochmal speziell, was sind die Herausforderungen dann im pädiatrischen Kontext? Und wir bleiben, also ich sag's auch nochmal für nach draußen, Logopädie ist Schlucken, Sprechen, Sprache, Stimme, ja, das sind unsere Handlungsfelder, dass man das immer konkret auch nochmal vor Augen hat. Und dann ist es egal, ob ich im präventiven Bereich arbeite, im rehabilitativen oder palliativen, unsere Handlungsfelder bleiben gleich. Aber was brauchen wir aus deiner Sicht noch zusätzlich? Brauchen wir zusätzlich? Kann ja auch sein, dass du sagst, nee.
Ja, wir brauchen ganz viel dafür, aus meiner Sicht. Vor allem, glaube ich, brauchen wir auf einer Ebene die Haltung zum Beispiel. Also wenn ich mich entscheide, Logopädin oder Logopäde zu werden, dann möchte ich Menschen heilen, helfen, ja. Und jetzt kommt aber ein Aber, was eigentlich gar kein Aber ist, weil jetzt könnte man sagen, aber dann gibt es die palliative Logopädie, aber das ist eben ja der Punkt. Da ist kein Aber und es gibt die palliative Logopädie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ein Mindset mitzugeben, den Auszubildenden oder auch den Studierenden, in dem transportiert wird, dass palliative Logopädie eben nicht die Auseinandersetzung mit sinnlosen Therapiemaßnahmen, die auf das Ende zielen, bedeutet, sondern dass es die Therapie in der Gegenwart, in der das Leben ja existiert, ist. Das heißt, alle unsere Maßnahmen sind auch wirksam bei Menschen, die leider lebensbegrenzend und unheilbar erkrankt sind. Und ich glaube, dass das eine Stellschraube im Mindset ist oder beziehungsweise eine Erkenntnis sein muss für Auszubildende und Studierende, dass es diesen Bereich eben auch gibt. Und dass ich auch da Therapeutin bin. Und ich bin da keine andere Therapeutin als in der Kindertherapie. Also da vielleicht auch nochmal zu schärfen, was erwarte ich eigentlich von mir als Therapeutin und was möchte ich später damit machen. Wenn ich dann sage, ich fühle mich in der palliativen Logopädie nicht wohl, ich kann mich damit nicht identifizieren, das ist ja total in Ordnung. Jeder hat ja von uns die Spezialisierung. Aber zumindest einmal diese Tür öffnen und einmal auch vermitteln, was kann es alles sein? Das glaube ich, also das ist ganz am Anfang. Das ist ganz am Anfang. Und dann brauchen wir ganz viel Wissen über Palliativversorgung, über Versorgungsstrukturen, Palliative Care. Da brauchen wir auch eine Begriffsschärfung. Also wie wollen wir es eigentlich für uns auch nennen? Wo verorten wir uns in dem Ganzen? Da sind wir ja auch schon bei, das zu tun. Und es braucht ganz viel Abbau von Scheu und vielleicht auch von Angst, glaube ich, in diesem Bereich tätig zu werden. Ja.
Und zum Thema Support, also diese Herausforderungen gerade in der Pädiatrie, so wie du das ja auch für dich geschildert hast, was denkst du, was es da auch noch einmal braucht, damit wir in diesen Kontexten gesund bleiben können, dass wir dort verbleiben und nicht in ein irgendwann ausbrennen vielleicht oder zu sagen, ich kann nicht mehr.
Ja, mir hat geholfen, in diesen Zeiten mir bewusst zu machen, dass ich wirksam bin für diese kleinen Menschen, auch wenn ich gerne wirksamer wäre. Aber mit dem, was ich tue, helfe ich trotzdem. Und selbst wenn ich in dem Moment nicht direkt den kleinen Patientinnen geholfen habe, aber den Eltern habe ich geholfen. Und dann wirkt es sich wieder anders aus. Also ich glaube, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich jetzt in der Gegenwart wirksam bin und was Gutes tue und nicht alles, wie es ja oft ein rehabilitativer Gedanke hat, wir schauen in die Zukunft und in der Zukunft wird es irgendwann gut, sondern weg aus der Zukunft, hin ins Jetzt und jetzt zu schauen, was kann ich jetzt tun? Und ich glaube, also das war für mich, das hat für mich geholfen, trotz der Schwere der Erkrankungen, die dort vorlagen, zu sehen, in dem Moment habe ich was Gutes, also ich konnte was Gutes tun und das habe ich deutlich am Kind beobachten können, wenn sie es nicht sagen konnten. Ich habe entspannte Eltern hinterlassen, die dankbar dafür waren, dass sie wussten, so kann ich es machen. Und da beobachte ich, dass eine Entlastung geschieht durch zum Beispiel durch eine andere Rumpfhaltung etc. Also es waren Kleinigkeiten. Genau, wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir gehen mit dem, was wir haben, in die Pädiatrie und geben unser Bestes, so würde ich es ausdrücken. Und da dürfen wir auch selbstbewusst sein, weil wir haben ja die Werkzeuge dafür. Wie wir sie dann anpassen für die kleinen PatientInnen, das ist vielleicht eine Herausforderung. Ja, und da würde ich sagen, da braucht es ganz viel Flexibilität und sich auch zu erlauben, okay, wie ich es jetzt immer gemacht habe mit Erwachsenen, ich glaube, das funktioniert so nicht, aber wie könnten wir es verändern, dass es jetzt funktioniert? Also so habe ich es gemacht. Ja.
Ja, also dieses im Hier und Jetzt zu sein, sagen aktuell, das Leben findet aktuell so statt. Und wenn es die Banane ist, die jetzt im Fokus steht, dann ist es unsere Aufgabe zu gucken, in welcher Form die Banane gegeben werden kann. Und da gibt es viele Formen. Da fallen uns viele Sachen ein. Ich denke, wir brauchen auch noch mehr Fortbildung und das Thema, also ja, dazu. Und das Thema der Supervision dann dort auch wieder aufzutanken. Eben nicht über das Fachliche zu sprechen, sondern auch hier mit diesen Themen ranzugehen. Was tut es? Was nehme ich mit? Wo klingt meine eigene Geschichte an? Wo gibt es Themen, die vulnerabel sind, damit ich sie nicht in die Therapie reintrage, sondern dass ich da die Chance habe, auch in meiner Therapeutinnenhaltung immer weiter zu wachsen. Das wären noch so meine Gedanken. die ich zu diesem Thema auch habe. Ja, ja. Gibt's noch was, Eva? Was du sagen möchtest?
Ja, vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt auch nochmal ganz klar geworden ist, im Vergleich vielleicht auch nochmal zwischen der palliativen Logopädie mit Erwachsenen und in der Pädiatrie. Die palliative Logopädie mit Erwachsenen, da ist es schon so, dass das Lebensende schon immer irgendwie ein bisschen mit im Raum ist, sei es durch Angehörige, aber auch durch Patientinnen selbst, die sich ja auch damit auseinandersetzen. Und das ist etwas, das ist so habe ich es erlebt, in der Pädiatrie nicht der Fall. Weder bei den kleinen Patientinnen, weil sie ja nicht darum wissen, dass sie so krank sind, aber auch bei den Eltern nicht. Also die für Eltern von so schwer erkrankten Kindern, jedenfalls die ich kennengelernt habe, ist das Lebensende nicht präsent. Also das ist in dem Moment, ist es kein Thema, was uns als Logopädinnen in dem Moment wieder auch die Chance gibt, wirklich auch sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und dort wirksam zu sein. Also Wirksamkeit ist, glaube ich, in diesem Punkt und diese Selbstwahrnehmung dafür, das ist ein ganz wichtiger protektiver Faktor auch. Mhm. Ja, genau. Das ist mir gerade noch mal so bewusst geworden.
Das hängt auch mit deinem Patientenklientel zusammen, dieses Alter, was du damals gesagt hast, 1-3. Mhm. Als ich früher, also das ist jetzt wirklich schon länger her, in der Kinderklinik war, in der Onkologie, pädiatrischen Onkologie, und die Kinder älter werden,
ja,
dann
ja.
War das für mich nochmal die Herausforderung, über das Thema Tod auch zu sprechen. Also nicht, dass ich da dieses Thema reingebracht habe, sondern die Kinder damals das Thema mit mir angesprochen haben. Ja, also, und manchmal war ich die Erste, weil sie gesagt haben, du bist doch die, die hier fürs Sprechen kommt. Ne? Also wenn es eine Dysarthrie aufgrund eines Hirntumors war, dann kannst du doch auch mal darüber sprechen mit mir. Ja, das waren schon auch so die Momente. Einerseits diese Klarheit auf der einen Seite, ja, und dann zu merken, oh, da klingen bei mir Seiten an, die habe ich noch nicht gut für mich geordnet. Damals, ja, da war ich sehr dankbar über das Thema der Supervision und auch dann die Auseinandersetzung, wie sprechen wir, also dann auch der im interdisziplinären Kontext über dieses Thema, es ist da, und auch die Eltern daran zu führen, weil das nochmal, ja, weil für einen kurzen Moment das Leben schwindet über die Sprache und dann wieder die Herausforderung da ist und zu sagen, aber das Leben ist jetzt da und es geht um dieses Jetzt. Also das waren so die berührenden, also wirklich auch aufschüttelnde Momente für mich in diesem späteren Alter zu agieren. Ja, ja. Und mein Wunsch wäre damals gewesen, ich hätte mehr Gesprächsführung, obwohl wir Expertinnen sind für Kommunikation. Ich gedacht, oh, und da bin ich ziemlich schwach auf der Brust damals gewesen, auf der sprachlichen Brust. Ja, ich glaube, da können wir immer noch dazu lernen in diesem Kontext. So. Jetzt haben wir ganz schön viel gesprochen über dieses Thema, sind sehr tief gegangen. Liebe Eva, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns auch einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und gekoppelt, und das fand ich das Wertvolle, wie war es damals und wie schaut Eva heute drauf? Also das ältere Ich.
Ja.
Ja, da nochmal reflektieren zu können. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für 2026. Auch dir da draußen. Alles Gute für 2026. Du hörst es zu einem anderen Zeitpunkt. Wir beide haben das neue Jahr mit dieser Folge gestartet. Alles Gute. Hab eine gute Zeit. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.